Schönen guten Morgen zusammen. Stell dir vor, du hättest viele Jahre Verantwortung für eine Gemeinde gehabt, in irgendeiner leitenden, wichtigen Position. Und jetzt wäre es dran, deinem Nachfolger die Verantwortung zu übergeben. Und im Unterschied zu heute, wo wir mit unseren sozialen Medien sofort Kontakt zueinander haben können, auch über größere Distanz, wäre es so, dass du deinem Nachfolger einfach jetzt nochmal etwas ganz Wichtiges weitergeben könntest, am Ende eines langen Briefes beispielsweise oder in einem Brief. Was würdest du ihm weitergeben im Punkto, was ist das Wichtigste für die Gemeinde? Was ist das Wichtigste in der Gemeinde? Einfach mal so als gedankliche Anregung, was würdest du deinem Nachfolger da ans Herz legen? Es gibt viele Dinge, die wichtig sind in der Gemeinde, aber das Erste und Wichtigste, was würdest du wohl nennen? Und ich möchte noch einen anderen Gedanken bringen, etwas aus dem Alltag, wie es mir in den letzten Jahren und Monaten und gerade jetzt in jüngerer Vergangenheit stark präsent ist. Wir begegnen allen möglichen Werbungen im Internet. Also es gibt wahrscheinlich auch einige unter uns, die sich hin und wieder mal das eine oder andere Video anschauen auf YouTube. Zu allerhand Themen, die es da so gibt, die fürs Leben interessant sind. Und ich wundere mich immer über die Werbungen, die da davor kommen. Ich wundere mich nicht nur, ich nerve mich auch dran, das nervt mich kolossal. Und vor allem wundere ich mich über das, was da alles so beworben wird und wie es beworben wird. Beispielsweise, kaufen Sie sich nie wieder eine so teure Brille, sondern es gibt etwas viel günstigeres und diese Brille stellt die Sehstärke automatisch ein. Und wenn du rausgehst in die Sonne, dann tippst du da drauf, dann passt es sich jeder Situation an. Total billig. Denn irgendein Ingenieur, der sich darüber aufgeregt hat, dass Brillen so teuer sind, hat sich Gedanken gemacht und in der Firma, wo er gearbeitet hat, einen Verbesserungsvorschlag gemacht, wie man eben eine viel günstigere Brille produzieren könnte und herstellen könnte. Aber die geldgierigen Chefs, sie wollten das natürlich nicht. Und so hat sich dieser Ingenieur selbstständig gemacht und jetzt gibt's diese großartige Brille. Ja. Und total beeindruckend, wie das Werbevideo da abläuft und wie die Sache funktioniert. Also, was es da nicht alles gibt. Die andere Werbung, in der Winterzeit, mit diesem kleinen Gerät heizen Sie Ihren Raum, Ihre Wohnung in kürzester Zeit ohne teure Energiepreise. Ja, also wer ein bisschen was von Physik versteht, müsste eigentlich sofort draufkommen. Das kann ja nur Schwindel sein. Oder wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Ich kaufe Ihr Haus. Wenn man ein bisschen näher hinschaut, KI-generiertes Werbevideo. Wahrscheinlich kannst du da dein Haus auch verkaufen, aber wahrscheinlich wirst du über den Tisch gezogen dabei. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, warum wird eigentlich bei diesen ständig aufpoppenden Werbevideos die Verbraucherzentrale nicht aktiv? Also das merkt man doch sehr schnell, dass da was nicht stimmt und dass man da ständig belogen wird, dass es einfach nicht sein kann, was die Leute einem da versprechen. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, ich kam zu dem Schluss, eigentlich geht's in der Werbung sehr stark drum, dass die Werbung professionell wirkt. Also dass da Dinge rhetorisch interessant dargestellt werden und dann mit Bildern und wie das dann alles abläuft, das soll beeindrucken und das soll Leute locken und es lockt anscheinend auch viele, sonst würden ja diese Werbungen nicht ständig weiterlaufen. und entsprechenden Erfolg haben. Ich selbst wurde vor ein paar Jahren, habe mich auch so über den Tisch ziehen lassen. Da kamen die ersten Drohnen raus, die ersten Drohnen und auch wieder dieser Spruch, ein Ingenieur regte sich darüber auf, dass die so teuer verkauft werden. Hier bekommen sie eine günstige Drohne, die ganz automatisch und selbst fliegt und so, gar kein Problem. Also es war schlussendlich ein Ramsch und ich habe mich über den Tisch ziehen lassen. Dachte, ja, aber das Video war total beeindruckend. Ich dachte, ja komm, das probiere ich doch mal. 100 Euro weg. Das ist ja nicht die Welt, die da untergeht. Aber unterm Strich muss man doch genauer hinschauen. Man müsste erst mal fragen, im Internet recherchieren, haben andere schon Erfahrungen gemacht mit dieser hier angepriesenen Drohne oder diesem oder jenem Produkt? Zurück zu unserer Frage, worauf kommt es eigentlich an in der Gemeinde? Worauf kommt es da an? Woran erkennt man eigentlich die geistliche Qualität einer Gemeinde? Nun, wenn man hier reinkommt, in Roten Maat, ist man schon beeindruckt von diesem tollen Gebäude und dem Saal. Erst kürzlich hat mir jemand gesagt, boah, ich war in Roten Maat, das sieht da richtig toll aus dort. Ja, das hat schon was. Worauf kommt es an in der Gemeinde? Auf einen tollen Gemeindesaal, auf eine beeindruckende Internetpräsenz, also eine super Außendarstellung, dass man der Öffentlichkeit da auch sich gut darstellt auf einen perfekten Gemeindeflyer, Hochglanz und ja mit Sachverstand erstellt. Attraktive Freizeitangebote und was können wir noch alles nennen? Eine ansprechende, eine wortgewandte Moderation und ein Gottesdienst, der zum Erlebnis wird. Eine Technik, die den Klang brillant rüberbringt und das alles nahtlos läuft. Das ist doch alles wichtig, oder? Ein Musikteam, das auf hoher Qualität musiziert. Ich würde sagen, all das, was ich genannt habe, ist wünschenswert und kann man nicht einfach nur schlecht reden. Aber wenn das Wichtigste fehlt, wenn das Wichtigste fehlt, dann, ja, dann wäre so ein Gottesdienst vielleicht nur eine tolle Show. Und dann spielen wir Gottesdienst, aber Gott wird nicht wirklich erlebt. Ja, dann lächeln wir wie ein Autoverkäufer, aber ohne echte Liebe vielleicht. Dann präsentieren wir uns selbst anstatt Jesus groß zu machen. Was ist denn das Wichtigste? Der Apostel Paulus hat es seinem jungen Freund und Nachfolger Timotheus geschrieben. Timotheus war in der Gemeinde in Ephesus, den hatte er dort zurückgelassen. Er sollte noch nach all dem schauen und die Dinge regeln, die noch zu regeln waren, der Gemeinde vorstehen. Und Paulus schreibt ihm im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1, das Erste und Wichtigste, und das ist jetzt die Übersetzung nach der Guten Nachricht oder der NGÜ, der Neuen Genfer Übersetzung, Paulus schreibt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Die geistige Qualität einer Gemeinde erkennt man nicht am tollen, schönen Gemeindesaal oder Gemeindegebäude, nicht einmal, würde ich sagen, an der Anzahl der Besucher und sonstiger Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe, die alle ihre Berechtigung haben, sondern ich möchte es mal so herunterbrechen, man erkennt es vielleicht am allerersten am Besuch der Gebetsstunde. Und ich vermute, es ist in Roten Maat so ähnlich wie in anderen Gemeinden, dass es eine Veranstaltung gibt im Gemeindeprogramm, bei der gibt es auf alle Fälle kein Platzproblem. Und das ist sehr oft die Gebetsstunde. Nun möchte ich nicht nur auf die örtliche Gebetsstunde der Gesamtgemeinde beziehen, sondern auf dein persönliches Gebetsleben oder welche Rolle das Gebet in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe spielt. Jedenfalls, wie wichtig ist dir das Gebet und wo hat das Gebet seinen Platz in deinem Leben und in der Gemeinde? Das erste und wichtigste, wozu Paulus den Timotheus ermutigte, das der Gemeinde weiterzugeben, das erste und wichtigste ist das Gebet. Wir können mal einen Abschnitt lesen, 1. Timotheus Kapitel 2. Ich lese nach Luther. Da klingt es vielleicht so vertraut, dass man sich längst daran gewöhnt hat und nicht mehr wahrnimmt, was hier eigentlich ausgesagt wird von Paulus. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, das Erste also, vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Worum geht's dem Paulus in diesem Textabschnitt, den er an seinen jungen Freund Timotheus schreibt? Nun, wir könnten sagen, hallo Tobias, das Erste und Wichtigste ist doch klar, das wird doch erkennbar auch sonst im Wort Gottes und in der Mission von Jesus. Das Erste und Wichtigste ist doch, Gott will Menschen retten. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sprich, dass sie Jesus Christus erkennen als den einzigen Weg, die einzige Möglichkeit, aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft hineinzukommen. Denn in Jesus Christus ist der lebendige Gott in diese Welt gekommen, hat sich ganz klein gemacht, wurde Mensch, um stellvertretend als Mensch schlussendlich am Kreuz sein Leben für uns zu lassen, an unserer Stelle die Last der Schuld und Sünde zu tragen und zu sühnen, die uns von der Gemeinschaft mit Gott ausschließt und trennt. Also Gott will doch Menschen retten. Das ist doch das Wichtigste. Das ist das Programm von Jesus überhaupt gewesen, als er in diese Welt kam. Er hatte selbst gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Richtig, würde ich sagen. Aber weshalb betont Paulus in diesem Zusammenhang nämlich das Gebet so sehr? Weil dieses Unterfangen, dass ein Mensch Jesus als Retter erkennt und die Notwendigkeit versteht und erkennt, ihn als Retter anzunehmen, im persönlichen Glauben zu sagen, Herr Jesus Christus, ihr habt verstanden, du bist auch für mich am Kreuz gestorben, du hast auch für mich bezahlt, du hast alle Schuld bezahlt und ich will dieses Geschenk der Vergebung und Versöhnung annehmen. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Wenn so etwas geschehen soll, dann geht es um etwas nicht menschlich Machbares, sondern es geht um Gottes Werk und Wirken an uns. Und deshalb hat Gebet Priorität. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann geschieht ein Wunder. Wenn ein Mensch so Jesus erkennt, anerkennt und annimmt, dann ist das ein Wunder. Es ist eine geistliche Neugeburt. Es ist eine Totenauferweckung, könnte man sagen. Denn die Bibel bezeichnet Menschen, so wie sie von Natur aus in diese Welt hineingeboren werden, als geistlich tot, getrennt von dem, der das Leben ist, Gott selbst. Und einem Toten kannst du nicht einfach sagen, werd mal lebendig. Da braucht es göttliche Vollmacht, da braucht es das Wort des Schöpfers, der spricht und es geschieht. Und er spricht und er will dieses Wort im Namen Jesu hineinsprechen in unser Leben, in der Verkündigung von Jesus Christus. Und dieses verkündigte Wort muss durch den Heiligen Geist bevollmächtigt werden. Es geht also um Gottes Wirken und Gottes Werk in diesem Zusammenhang. Es geht um etwas nicht Machbares. So ziemlich lange her, da hat dieser bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon in England gewirkt, insbesondere in London. Und weil diese Baptistenkirche immer mehr gewachsen ist, also es kamen immer mehr Menschen zum Glauben, wurde dieses Tabernakel gebaut. Metropolitan Tabernakel hat Spurgeon bauen lassen. Ein Riesenareal und Gebäude, in dem viele Menschen im Gottesdienst dabei sein konnten. Und weil diese Entwicklung und ja, die Spurgeon selbst so viel Reden von sich gemacht haben, ohne mit den heutigen medialen Verbreitungsmöglichkeiten, hat sich das in sehr großem Umkreis herumgesprochen, und auch aus Europa kamen immer wieder Besuchergruppen, die sehen wollten, wie es da so zugeht in dieser Kirche von Spurgeon. Und da hat er sie also herumgeführt im Areal und in verschiedenen Gebäuden, und vor einer Tür im Keller blieb er stehen, hat dann gesagt, hier drin ist unsere Heizzentrale. Und dann öffnete er die Tür, und es war ein großer Raum, aber da waren im Raum verteilt, ein großer Raum, nur viele Kissen und nirgendwo ein Brenner oder was weiß ich, ein großer Holzofen, mit dem man hätte heizen können, zu sehen. Und die Leute haben es ihn natürlich entsprechend angeschaut und gefragt, wo denn jetzt da die Heizung wäre. Und er hat gesagt, hier wird die geistige Temperatur hergestellt in der Gemeinde, hier wird gebetet. Spurgeon hat diese Notwendigkeit des Gebetes erkannt, gepflegt, gefordert, und er bezeichnet es als das Geheimnis dieser Entwicklung, dass Menschen zum Glauben kamen, laufen zum Glauben kamen. Ich möchte mit uns neben diesem Text, den wir jetzt gerade im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 gelesen haben, noch drei andere Texte kurz anschauen. Im Epheserbrief, im Philipperbrief und Kolosserbrief. Dürft ihr gerne euren Finger jeweils reintun, dann kann man schneller hin und her blättern. Epheserbrief, Kapitel 6, ganz am Ende des Epheserbriefes. Die Verse 18 bis 20. Paulus schreibt diesen Christen dort: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Das legt Paulus den Christen in Ephesus am Ende dieses Briefes ans Herz. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Hier wird deutlich in dem, was Paulus schreibt, dass es um kontinuierliches, beharrliches Gebet geht. Und in Ergänzung zu dem, was er im 1. Timotheus 2 dem Timotheus geschrieben hat, bedeutet es, für Menschen zu beten in unterschiedlichsten Anliegen und Belangen, aber insbesondere um ihre Errettung, dass Menschen Jesus erkennen und zum Glauben kommen. Mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen zunächst einmal. Da geht es auch um die Anliegen, die wir untereinander teilen, wo Nöte da sind, wo jemand krank ist der um Gebetsunterstützung bittet. Deshalb ist es ja auch gut, wenn wir einander informieren und sagen, könnt ihr bitte beten, so und so ist die Situation, so wie wir es vorher in dem Zeugnis gehört haben. Oder wenn wir an Daniel denken, Daniel Butz, der einfach gerade auch in einer schwierigen Krankheitssituation und Lebenssituation ist. Wie wertvoll ist es, wenn wir da füreinander beten? Ich hatte schon Gespräche mit Personen in unserer Gemeinde schon einige Jahre her. Die Glaubensschwester war relativ kritisch der Gemeinde gegenüber, war immer gut im Kritiküben, so sage ich mal. Und dann ist sie schwer erkrankt, hatte Krebsdiagnose. Ich habe sie besucht und bei diesem Besuch sagt sie mir, Tobias, jetzt weiß ich erst, wie wichtig Gemeinde ist und wie wertvoll, wenn für einen gebetet wird. Ich spüre das, wie ich richtig durchgetragen werde, wie ein Friede auf meinem Leben liegt. Und ich weiß zwar nicht, wie die Sache am Ende ausgeht, aber ich weiß, Gott ist gut und er macht es gut. Wie wertvoll, wenn man füreinander betet und dranbleibt mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und jetzt bittet Paulus auch um Gebetsunterstützung für seinen Dienst. Er hat das Evangelium verkündigt. Er war gerade in Ketten, schreibt er. Er war in Gefangenschaft. Und interessant, wie er das formuliert in Vers 20, dessen Bote, ich bin der Bote Christi, ich bin in Ketten, betet dafür, dass ich mit Freimut davon rede. Also er ist in Ketten, er ist eigentlich eingeschränkt, aber er bittet darum, dass er es in Freimut tun kann. Jeder Soldat oder wer auch immer da ihm begegnet oder in einem Verhör, dass er mit Freimut, da steckt ja das Wort Freiheit drin, von Jesus reden kann. Das ist ein Wunder, wenn das geschieht. Und Paulus hat genau darum gebeten. Betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Betet für mich. Wir könnten ja auch denken und sagen, also der Paulus war doch von Jesus ein auserwähltes Werkzeug. Er wurde von ihm außergewöhnlich ausgerüstet mit einer Redebegabung und einer Vollmacht. Das sind ja die Leute nur so zum Glauben gekommen. Der braucht doch keine Gebetsunterstützung. Doch, Paulus, der bekannte und berühmte Apostel, bat um Gebetsunterstützung. Und es ist gut, wenn wir es genauso machen, wenn wir verstehen, ja, wir sind ja eingebettet in eine Gemeinde. Wir sind ein Glied einer großen Gemeinde. Wir sind nur ein Teil und sind wie Glieder eines Leibes aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander und wir haben auch eine Aufgabe, einen Auftrag aneinander, auch im Gebet. Und es ist gar nicht so einfach, da dran zu bleiben. Ich komme noch drauf zu sprechen. Gebet ist angefochten. Epheserbrief, Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 6 und 7, eine bekannte Stelle, wo das Gebet von Paulus angesprochen wird. Und hier geht es jetzt um die persönlichen Sorgen und Nöte der Geschwister. Paulus schreibt, sorgt euch um nichts, Philipper 4, Verse 6 und 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Gerade in Vers 7 wird dieser Friede angesprochen, den wir nicht machen können, aber den ein Mensch erleben kann, der im Gebet dranbleibt und seine Last, seine Sorge Jesus bringt. Und er erleben darf auch, wie andere für ihn beten und sie ein Friede auf sein Leben legt, den man nicht erklären kann, der nicht vernünftig, menschlich vernünftig ist, sondern eine Wirkung des Heiligen Geistes in seinem Leben. Sorgt euch um nichts, sondern betet, sagt Paulus. Und zwar bleibt dran, seid beharrlich mit Bitten und Flehen und mit Danksagung. Und dieser Aspekt kommt jetzt im Kolosserbrief auch noch einmal Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Danksagung rechnet mit dem Handeln Gottes, bevor man sie überhaupt sieht. Aber die Danksagung, dass man Danke sagt, während man in Bitten und Flehen ist, bringt zum Ausdruck, dass ich wirklich damit rechnen will und rechne, mein Herr handelt und er verspricht nicht nur etwas, sondern er tut es auch. Kolosser 4, die Verse 2 und 3. Seid beharrlich im Gebet, bleibt dran, heißt es also. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Dieses Wachbleiben ist hier angesprochen. Das meint nicht das physische Wachbleiben, sondern das meint, ich kann ja irgendwie für etwas beten und ja, jetzt habe ich meine Pflicht wieder getan, aber rechne ich noch damit? Man kann einschlafen sozusagen im Gebet und gar nicht mehr mit dieser Dringlichkeit und Erwartungshaltung beten und innerlich unterwegs sein. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Für Paulus ist es keine Selbstverständlichkeit, wenn Menschen das Wort Gottes hören und verstehen und annehmen. Er weiß, es geht um Gottes Wirken und Werk in einem Menschen. Und er sagt, und deshalb betet, betet auch für mich. Und ich kann es ganz persönlich ja so sagen, betet auch für mich. Wie bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Hast du dir gedacht, naja, wer ist wohl eingeteilt? Und wenn der da wäre, da würde ich was mitnehmen aus dem Gottesdienst. Und wenn der andere kommt, ach, der liebe Zeit, den kenne ich ja schon lange, da gibt's ja sowieso nichts mitzunehmen. Erwartest du eigentlich etwas von dem, der da vorne steht? Oder erwartest du es vom Herrn? Ich finde das eine gute Gepflogenheit und gute Angewohnheit, wenn wir in einen Gottesdienst gehen, wenn wir davor schon beten und sagen, Herr Jesus, du weißt, was für Fragen mich beschäftigen und ich bitte dich, gib du mir Wegweisung oder rede du zu mir. Du weißt, was in den nächsten Tagen auf mich zukommt. Du kannst mir das doch bitte geben und Gott erhört Gebet. Da gibt es so viele Zeugnisse dafür, so viele Erlebnisse, die Christen gemacht haben. Ich selbst habe auch schon entsprechende Erfahrungen machen dürfen, immer wieder. Und ich habe als junger Christ oder in einer Phase meines Lebens, wo ich den Eindruck hatte, der da vorne, von dem kann ich jetzt nicht viel erwarten, habe ich trotzdem gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte heute was mitnehmen. Bitte gib mir das, du weißt, dass ich das brauche und was die nächsten Tage auf mich zukommt. Gib mir bitte das, was ich nötig habe. Er erhört Gebet. Ich war ja 1993, 94 im Lebenszentrum in Adelshofen, gibt's immer noch. Und der Gründer, Pfarrer Otto Rieker, hat in den Nachkriegsjahren dieses Werk gegründet. Das war interessant. Seine letzte Pfarrstelle hat er dort angetreten in Adelshofen. Und er hat in seiner Biografie niedergeschrieben, es wäre mal interessant, die vielleicht auch zu lesen, hat den Titel, mit 60 fing mein Leben an. Ich gehe so langsam auf diese Altersklasse zu, bin gespannt, was für Abenteuer da noch auf mich warten. Aber also den Buchtitel hat er so gewählt, mit 60 fing mein Leben an. Er ist im Pfarrhaus mit seiner Frau niedergekniet und hat gebetet, Herr Jesus, schenk uns doch hier in diesem Ort bitte noch eine Erweckung. Und diese Erweckung hat Gott geschenkt. Er war gut befreundet mit Heinrich Kemmner aus Norddeutschland. Manche kennen vielleicht auch dieses Glaubenswerk in Krelingen. Heinrich Kemmner, ein Mann wie ein Kleiderschrank, so ungefähr wie der Gerhard Kauderer, in jüngeren Jahren noch war, ja. Und von beeindruckender Statur. Und er war ein Hochintellektueller Und in jungen Jahren hat er es mit Nietzsche gehalten, nach dem Motto, die Erlösten müssten Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben können sollte. Aber es gab Leute, die für ihn gebetet haben und schlussendlich kam er zum Glauben. Ganz beeindruckend, wie das geschah. Und Gott hat diesen Heinrich Kemner gebraucht. Gibt so, wenn ihr suchen möchtet, auf YouTube, Heinrich Kemner, Gottes deutsche Eiche. Da könnt ihr ein bisschen was über seine Lebensgeschichte erfahren. Es sind viele Leute durch seine Verkündigung zum Glauben gekommen. Man könnte vielleicht sagen, er hat in Norddeutschland hauptsächlich gewirkt. Und Wilhelm Busch, der bekannte Jugendpfarrer, der in Essen wirkte, eher im Mitteldeutschland und süddeutschen Raum. Jedenfalls hat dieser Otto Rieger aus Adelshofen den Heinrich Kemner zu einer Evangelisationswoche nach Adelshofen eingeladen. Und in dieser Woche kam das halbe Dorf, kann man so sagen, zum Glauben. Die Leute standen Schlange zur Aussprache und daraus entstand schlussendlich dann auch das Lebenszentrum. Und als ich damals dort war, 1993, 94, wurde ein Film gezeigt, wo der Heinrich Kemner zu einem Jubiläum in Adelshofen war. Und da sagt dieser Bär, da damals mit 80, hat man ihm das Alter auch schon ein bisschen angesehen, aber er hat gesagt, Otto, du hast gesagt, wir beten zu wenig in Krelingen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Also, da hat der Otto Rieger ihm gesagt, Heinrich, ihr betet zu wenig in Krelingen. Der Heinrich war ein Macher, ein Schaffer, der hat ein Haus ums andere gebaut, da musste immer was los sein. Und da war die Gefahr groß, dass er das Thema Gebet zu wenig sich auf die Fahne geschrieben hatte. Und er ließ es sich von seinem Freund sagen, dem Otto Rieger, ihr betet zu wenig. Gemeinsames Gebet ist ein besonderes Vorrecht und hat einen besonderen Charakter. Ich möchte gerade noch eine Anekdote von diesem Otto Rieger erzählen. Ihm war das Gebet sehr wichtig, aber er kannte es auch, wie sehr das angefochten ist, wenn man alleine ist, wenn man für eine Sache beten soll. Ich kenne es auch aus meiner Erfahrung. Erst kürzlich war es so, dass ich wusste, ich muss für einen Dienst beten. Ich muss beten für eine Situation und Sache. Aber mir gingen so viele Sachen durch den Kopf und wollte mich aufs Gebet konzentrieren. Oh, das muss ich noch machen, jenes. Und ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich habe diese Anfechtung, diesen Widerstand erlebt. Schlussendlich bin ich auf die Knie gegangen und habe auf den Knien gebetet. Ich hatte den Eindruck, das geht noch leichter, das hilft mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber wenn ich knie, dann gelingt es mir mit der Konzentration besser. Aber ich wollte eine Anekdote von dem Otto Rieger erzählen. Er war unterwegs im Zug von A nach B und er hatte auch Sorgenlasten auf dem Herzen. Er war angefochten und im Zugabteil lernte er eine junge Christin kennen, stellte sich also heraus, das ist eine junge Frau, die auch Jesus liebt. Und Otto Rieger, der Doktor der Theologie, war sich nicht zu schade und hat zu ihr gesagt, du, ist so schön, dass ich hier jemand finde, der Jesus liebt. Ich habe so eine große Last auf dem Herzen. Können wir zusammen beten? Und da haben die beiden im Zugabteil, sie waren nur alleine, eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Ich erlebe das auch so in einer Gebetsstunde, dass ich da einen anderen Freiraum empfinde. Ich weiß auch nicht, es liegt wahrscheinlich an dem, wie Jesus es sagt, wo zwei eins werden in meinem Namen, um was sie bitten, das soll ihnen werden. Oder wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und freilich, eine Gebetsstunde, eine Gebetsversammlung, die muss auch kurzweilig gestaltet werden. Da kann man auch kreativ sein und sich fragen, wie kann man das so machen, dass jeder sich irgendwie angesprochen fühlt und mit eingebunden sein kann, in Kleingruppen beten, aufstehen, in Kleingruppen zusammenstehen oder sich in mehrere Gruppen dann aufteilen als ein Teil der Gebetsstunde oder zu sagen, am Ende betet die Person oder jetzt beten mal die unter 30-Jährigen oder so. Also da gibt's viele Möglichkeiten, aber das auf dem Schirm zu haben, zu sagen, Gebet muss Priorität haben in unserer Gemeinde und in meinem Leben und soll Priorität haben, das können wir sehen aus der Bibel. Das ist wichtig, das hat Priorität. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts, hat jemand einmal gesagt. Und wir könnten andere Bibelstellen noch zusammentragen, die die Notwendigkeit und vor allem die Beharrlichkeit im Gebet unterstreichen. Will sich jemand spontan äußern? Was fallen euch für Bibelstellen oder biblische Aussagen ein, die die Notwendigkeit zur Beharrlichkeit im Gebet unterstreichen? Bitte? Betet ohne Unterlass, genau, das ist eine andere Übersetzung als hier Luther 84, Kolosser 4, so viel ich weiß, ja. Sonst noch? Die Geschichte von der bittenden Witwe, Lukas 18, ja, ist eigentlich ein Klassiker. Und was mir an dieser Geschichte so beeindruckt ist, dass Jesus hier ein Beispiel, eine Geschichte verwendet, um das zu veranschaulichen, die Wichtigkeit der Dringlichkeit oder die Wichtigkeit von anhaltendem Gebet. So ein Beispiel hätte ich nicht mir getraut zu erfinden. Die bittende Witwe, also um es kurz nochmal zu umreißen, Jesus sagt einleitend, heißt es da im Lukas 18, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete weder Mensch noch Gott. Und zudem kam eine Witwe damals in der Antike, zur damaligen Zeit, eine Witwe ohne Versorger auf sich selbst gestellt, war eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber da gab es diesen Richter, der also für Recht und Ordnung mit sorgen sollte. Und an den hat sie sich gewandt. Aber es war so ein hartherziger Typ. Der hat gesagt, oh nein, schon wieder jemand, der mir die Zeit rauben will. Verschwind, ich habe keine Zeit, ja. Aber die Frau hat sich nicht abwimmeln lassen. Und immer wieder kam sie, Herr Richter, bitte helfen Sie mir. Und da sagt er am Ende, also wenn ich schon keine Angst vor Gott und vor keinem Menschen habe, aber die Frau, die bringt mich jetzt langsam um den Verstand, dann helfe ich ihr halt, damit ich endlich meine Ruhe wieder habe. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Gott ist nicht so wie ein hartherziger Richter. Aber so in dieser Dringlichkeit und diesem Dranbleiben sollt und dürft ihr beten. Jetzt können wir es ja ganz persönlich machen und fragen, wann hast du zum letzten Mal so gebetet? Ich kann mir vorstellen, in einer schweren Krankheitssituation, wenn man unmittelbar von einem Leid und einer schwierigen, sorgenbereitenden Situation konfrontiert ist, dann liegt es einem vielleicht am ehesten nahe. Aber das Erste und Wichtigste ist ja die Rettung von Menschen. Ja, Gott kümmert sich auch um unsere ganz persönlichen Dinge und das ist ja erstaunlich. Es gibt so viele Gebetserhörungen, die wahrscheinlich auch du berichten könntest. Ich erinnere mich, wie ich im Wald unterwegs war. Es hatte schon ein bisschen geschneit und ich hatte den Schlüssel von meinem Waldfahrzeug verloren. Ich dachte, um Himmels Willen, wo ist der Schlüssel? Wo soll ich da bloß suchen? Ich war schon ungefähr 80, 100 Meter gegangen, als mir das aufgefallen war. Und ich wusste immer genau die Route, die ich gegangen war. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, du kannst ihn mir doch zeigen. Bitte zeig ihn mir. Ja, also in einer Dringlichkeit und bitte. Und plötzlich stand ich da, schaute so und da sah ich ihn. Es kam eine andere Situation, habe ich in meiner Hobbywerkstatt ein Paket abgelegt und ich dachte, das habe ich doch hier irgendwo hingelegt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe zu Hause gesucht, ich habe hier und da gesucht. Das gibt's doch nicht. Hast du alle Tassen im Schrank sagen, weil wo habe ich das Ding hingelegt, ja? Und da war ich wieder in meiner Hobbywerkstatt und dann fällt mir plötzlich ein, so als ob der Herr mir sagen möchte, warum bete ich eigentlich nicht? Könntest du mich ja auch darum bitten, dass ich es dir zeige. Ah, immer das Bitten und Beten, ich brauche das Ding jetzt, ja, was soll ich da beten? Ich habe gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, ja, du hast ja recht. Bitte zeig mir's. Wo ist ich stehe voll auf dem Schlauch. Wie kann man so dumm sein, ja? Also zeig mir's bitte. Ich habe kaum das Amen gesprochen, sah ich es vor mir. Da kann man so vernagelt sein. Aber für mich einfach eine Erinnerung dran, ein Aufmerksam machen von meinem Herrn. Hallo, mach alles mit mir. Teil die Dinge, die dich beschäftigen, mit mir. Versuch nicht einfach eine Lösung zu finden und wir machen das schon, sondern oder du machst das schon, sondern ich will es mit dir tun. Schau auf mich, vertrau mir. In den kleinen Situationen, wie ich sie geschildert habe, erhört er Gebet. Warum nicht in den großen? Natürlich, die Errettung von Menschen ist ihm viel wichtiger noch als das Finden eines Schlüssels. Oder ihr erinnert euch echt an Lukas Kapitel 15, die drei Gleichnisse vom Verlorenen, wo Jesus sagt, dass da einer sein Schaf verloren hat und er sucht es, bis er es findet. Und um einfach den Zuhörern deutlich zu machen, wie uns so eine Sache umtreiben kann, ja, ein verlorenes Schaf damals, heute, ja, die verlorene Katze oder verlorene Hund oder was auch immer, oder das Kind, das irgendwo sich verlaufen hat im Supermarkt. Und dann im nächsten Beispiel bringt er die Frau, die ihren Silbergroschen verloren hat, das ganze Haus auf den Kopf stellt und sucht und sucht und irgendwann findet sie es. Und im dritten Gleichnis kommt Jesus eigentlich darauf zu sprechen, worum es eigentlich geht. Gott sucht Menschen. Er will Menschen retten. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist er ein Gefundener, macht dieses Gleichnis deutlich. Der Vater im Gleichnis, der sagt, mein Sohn war verloren und ist wieder gefunden. Nicht, er hat zurückgefunden, sondern er ist wiedergefunden. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist ein Wunder Gottes. Und um dieses Wunder und dieses Geschehen beten wir, wenn wir für Menschen beten. Bevor du mit einem Menschen redest, rede mit Gott über diesen Menschen, hat jemand gesagt. Bevor du mit einem Menschen über Gott redest, rede mit Gott über diesen Menschen, damit er vorbereitet wird. In letzter Zeit habe ich wieder bewusst gebetet, Herr Jesus, schenk du mir Begegnungen mit Menschen, mit denen ich irgendwie in Kontakt kommen kann, um Kontakt aufzubauen. Da war ich vergangenen Freitag vor meinem Schuppen und habe am Anhänger was gemacht. Und dann kam ein Mann vorbei, hatte so einen Rucksack auf und aus dem Rucksack kamen zwei Schläuche und die führten in seine Nase rein. Also er hatte Probleme mit der Lunge. Ich kenne in Anführungsstriche diesen Mann schon über 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht. Ging früher oft am Haus meiner Eltern vorbei, 40 Jahre schon. Und jetzt ist er fast 90-jährig. Und wir kamen ins Gespräch. Ich dachte, wie schön. Und ist ja nicht so, dass man, wenn man einen Kontakt aufbaut und sagt, jetzt hat mir Gott einen über den Weg geschickt, dem kann ich jetzt voll das Evangelium reindrücken, ja. Dem werde ich jetzt gleich eine Predigt halten, den hat mir ja Gott schließlich geschickt. Nein, ich habe das so am Rande mal etwas einfließen lassen und am Ende waren wir per Du, ja. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder begegnen und bin überzeugt, der Herr hat mir den über den Weg geschickt und der wollte gar nicht schnell weiter, sondern der war richtig dankbar für jemanden, mit dem er sich mal unterhalten und seine Situation schildern konnte. Früherer Geschäftsmann, sehr erfolgreich und jetzt einfach merkt er, die Kräfte lassen nach und das Leben ist sehr zerbrechlich. Gebet ist so wichtig. Fritz Berger, der Gründer unserer Gemeinde, wer seine Biografie mal durchliest von der überschwänglichen Gnade Gottes in meinem Leben, heißt der Titel. Gibt es eine Neuauflage? Ich weiß nicht, ob ihr sie auch irgendwo hier liegen habt. Jedenfalls kommt da eine Passage vor. Ganz kurz berichtet er von seiner Patentante. Und dann schreibt er, schlicht und einfach, die hat mich herausgebetet. Die hat mich herausgebetet. Die hat mich ausgebettet, so sage die Schweizer, ja. Und das Interessante ist ja, wenn man die Bekehrungsgeschichte von Fritz Berger liest, da wird man mal objektiv drauf geschaut sagen, also das ist echt ein hoffnungsloser Fall. Ein armer Handwerker, das bisschen, was er verdient, versauft und verspielt er und verraucht er auf dem Heimweg. Und die Familie hungert zu Hause. Und wie kann man so blöd sein, ja? Kürzlich nach einer Beerdigung war ich mit Personen im Gespräch, nachher beim Kaffee. Und dann hat mich einer gefragt, ja, was das für eine Gemeinde wäre. Und da kam ich irgendwie auf den Fritz Berger zu sprechen und auf diese Sache, wie der dann aus der Nikotin, Alkohol und Spielsucht, wie der da herauskam. Und da sagte der, ja, man muss einfach den Willen dazu haben, ja. Da hat er gesagt, also der wollte sehr stark, der wollte unbedingt, aber er konnte nicht. Der war richtig gefangen da drin. Aber er hat ein Wunder Gottes in seinem Leben erfahren. Und seine Bekehrung ist gar nicht so der klassische Ablauf gewesen. Aber da hat Gott in ihm etwas gewirkt und er bezeugte so seine Patentante. Die hat mich herausgebetet. Dass ich plötzlich etwas wollte, was ich vorher nie wollte. Dass ich etwas konnte, was ich vorher nie konnte. Dass mich plötzlich Gottes Wort interessiert hatte, obwohl mich das nicht interessiert hatte, viele Jahre. In Albershausen haben wir einen Jürgen, ich habe mich extra nochmal erkundigt, ob ich seine Geschichte erzählen darf. Der Jürgen ist 63 Jahre alt und so mit 18, 19 war in der Gemeinde aufgewachsen, wollte er zur Feuerwehr, denn der Feuerwehrkommandant kam zu ihm und sagte, hey Jürgen, so einen wie dich können wir echt gebrauchen, der so mit Maschinen umgehen kann und weiß, ja, wo es da fehlt. Dich können wir gebrauchen. Seine Tante war so ein bisschen wie so eine Ersatzmutter oder Zweitmutter, die sehr besorgt war um den Jürgen und die hat ihn auch gefördert in jungen Jahren, dass aus ihm was geworden ist, schulisch und so weiter. Die hat zu ihm gesagt, ha, du wirst doch aber nicht in den Sauferei gehen, ja. Also die Feuerwehr hat ja ab und zu auch so einen Ruf, dass die nicht nur Brände löscht, sondern auch den Durst löscht und über Gebühr vielleicht. Und dass die Feuerwehr hier und da auch mal den Ruf in diese Richtung abbekommen hatte. Aber das war gar nicht das Anliegen vom Jürgen. Schlussendlich war es aber so, dass es ihm den Rest gegeben hatte, neben allen anderen negativen Impulsen, die er eingefangen hatte, um die Sache mit der Gemeinde zumindest aufzugeben. Er ging in die Feuerwehr und nicht mehr in die Gemeinde. Und es war jetzt über viele Jahre so. Vor 6 Jahren, also, nein, ich muss sagen, die Tante, die hat es sehr geschmerzt. Und sie wollte irgendwie immer wieder ein bisschen nachhelfen, dass der Jürgen wieder in die richtige Spur kommt. Und hat auch für ihn gebetet, aber sie hat auch ziemlich viele Kommentare losgelassen, die wenig hilfreich waren. Und das hatte über die Jahre eine ziemliche Distanz aufgebaut. War sehr schwierig. Vor 6 Jahren hatte der Jürgen einen schweren Unfall, Schädel-Hirntrauma im Zusammenhang bei der Feuerwehr. Und er musste sich zurückkämpfen ins Leben. In der Zeit wurde er immer wieder eingeladen, auch zu Bibeltagen, Evangelisationen. Und schlussendlich kam es ganz ungeplant von mir zum Kontakt mit mir. Ich habe nämlich Hilfe gebraucht, hatte mir einen Minibagger gekauft und brauchte jemanden, der sich mit sowas auskennt, wenn man jetzt da noch eine Hydraulikleitung braucht und wie muss man dies und jenes machen. Ich bin ja da völlig unbegabt. Und da bekam ich den Hinweis, du, bei euch in der Nähe ist doch der Jürgen, das ist da der richtige Mann dafür. Ich dachte, und habe erst mal gesagt, ich weiß auch nicht, ob das was wird, weil ich jetzt so viele Jahre keinen Kontakt, 40 Jahre fast, und ob der auf mich gut zu sprechen ist. Und dann habe ich angerufen und war ermutigt und dachte, na, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Und am anderen Ende war seine Frau und ich sagte, der Tobias Weiler ist da am Telefon. Und dem Jürgen fiel das Herz in die Hosentasche, denn er hatte das noch so von früher ein bisschen abgespeichert. Oh, jetzt ruft der Pastor an, um mir mal den Weg zu weisen, damit ich endlich mal auf den guten Rat der Tante eingehe. Ja, so ungefähr war das. Und Aber dann hat er gemerkt, ich fange an, vom Bagger zu reden oder ob er mir da vielleicht helfen könnte und so weiter. Und er hat mir später, ich konnte es gar nicht nachvollziehen, hat mir gesagt, Tobias, je länger wir geredet haben, ist der Felsbrock von meinem Herzen runtergerutscht. Ja, kurzum, also von mir gar nicht so gesucht. Ich wurde ermutigt dazu, den Kontakt so aufzunehmen. Sagt er, Tobias, das war damals das Ausschlaggebende in meinem Leben. Und wir kamen plötzlich über Glaubensfragen ins Gespräch. Als ich da abends immer wieder bei Ihnen war, kam so das eine und andere. Und ich habe einfach zugehört und hier und da mal einen Kommentar abgegeben. Die Tochter von ihm saß auch mit dabei, die Iris, hat zugehört. Die Iris hatte schon einige Zeit, oh, ich bin von der Zeit her schon ein bisschen voran, ja, aber ich halte es noch ein bisschen aus. Die hatte schon vor einiger Zeit Kontakt mit ihrer Cousine, die schon einige Jahre im Glauben war und hat mit ihr schon manche Themen besprochen gehabt zum Thema Glauben, hat eine Bibelschule besucht. Ja, warum, was machst du da, und Bibel und so weiter. Also war schon ein bisschen Samenkörner gesät. Und jetzt saß ich da am Tisch und sie hatte auch Interesse, und dann sage ich, du Iris, wir haben in Albershausen so eine Glaubensgrundkursgruppe, wenn du da Lust hast, kannst du mal kommen, da geht es um die Basisfragen zum Glauben. Oh ja, das würde ich machen. Also kam sie am ersten Abend und dann sagt sie, also ich habe schon viel verstanden, also mit Jesus am Kreuz und so weiter, das habe ich schon kapiert, dass er für die Schuld der Welt gestorben ist und auch für mich, aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, wie kann ich denn gewiss sein, dass das jetzt meins ist? Ja, da habe ich gedacht, das ist ja wie wenn der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt. Ich habe gesagt, guck mal, wir schlagen die Bibel auf, Römer 10, da heißt, und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und wenn ich den Text zusammenhang las, sagte sie, ja, heißt es etwa beten oder wie? Dann habe ich gesagt, ja genau, dass du das, was du verstanden hast, dass du jetzt Jesus sagst, Herr Jesus, ich will dieses Geschenk bitte annehmen. Ich bring dir mein Leben, ich bring dir mein Schuld und ich bitte dich, vergib du mir. Ich habe verstanden, du hast ja schon für alles bezahlt und komm du bitte in mein Leben, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und wenn du das möchtest, kannst du das jetzt machen. Es war an dem Abend nur eine weitere Person da und ich dachte schon, peinlich, peinlich, heute Abend ausgerechnet, wäre so schön, wenn nur einige mehr da waren. Nein, die andere war Zeugin, wie die Iris ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und das hat an dem Jürgen gearbeitet, dem Papa. Ich dachte zuerst, wie kann ich das meinem Papa, meinen Eltern sagen? Aber unser Herr war am Wirken und ich möchte so sagen, die Gebete der Tante über viele Jahre hinweg, die hat Gott beantwortet, trotz ihr. Ja, und nicht nur sie hat für den Jürgen und seine Familie gebetet, sondern andere haben mitgebetet. Er hat es mir selbst gesagt, weißt du, da war ein Gespräch, sagt mir einer, Jürgen, was meinst du, wie oft ich für dich gebetet habe? Gott erhört Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Wie lernt man beten, indem man betet? Sucht den Kontakt in der Gebetsstunde. Geh in die Gebetsstunde, geh in die Gebetsgruppe. Such dir einen Gebetspartner oder eine Gebetspartnerin. Sag, können wir für diese eine Sache, die mir so brennend auf dem Herzen liegt, vielleicht die eine oder andere Person, für die ich beten möchte, dass sie Jesus kennenlernt, können wir für die beten. Einmal in der Woche eine halbe Stunde uns treffen. Nicht Kaffeekränzchen, sondern beten. Bleib dran. Das Gebet hat eine große Verheißung. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In diesem Sinne, ich komme zum Schluss. Das Erste und Wichtigste, wozu Paulus die Gemeinde aufruft, wo unser Herr uns aufruft, ist das Gebet. Gebet ist angefochten, deshalb es betet sich leichter in Gemeinschaft. Nimm das wahr, mir hilft es enorm. Das Gebetsstunde ist doch klar, das habe ich für mich verbindlich eingetragen, ob ich dann in dem Abend Lust habe oder nicht, ob da was scheinbar Tolleres, Interessanteres, Attraktiveres stattfinden könnte. Spielt keine Rolle, ich bin dabei, weil ich weiß, Gebet ist wichtig. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und dass ihr es erleben dürft, wie noch viele Menschen Jesus erkennen, anerkennen und seinen Namen anrufen und rückblickend sagen können, da hat jemand für mich gebetet. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, aber ich habe erlebt, wie Gott mein Herz berührt, mich zieht und gerettet hat. In diesem Sinne. Amen.